ich glaube, als Beispiel haben sie CSV, das andere Land hat irgendetwas anderes und das dritte Land hat noch etwas anderes. Und wenn jetzt dann alle auf dieses ISO 20022 gehen, dann sprechen wenigstens alle die gleiche Sprache. Sie nutzen dann vielleicht nicht dieselben Felder oder nicht immer, oder sie müssen zwingend gewisse Felder befüllt haben. Aber das ist dann nachher eine Protokollgeschichte, also eine Geschichte, die dann die Regeln dieses Marktes ausmachen.
Ich möchte euch herzlich begrüßen zu unserer neuen Aufnahme des P19 Payment Podcast. Heute wieder euer Host, der Björn. Wie ihr wisst, tun wir das in regelmäßiger Abwechslung zwischen mir und dem Roland. Und damit es nicht ganz so fad und langweilig für euch wird, versuchen wir immer interessante Köpfe aus der Industrie einzuladen. Und dazu haben wir heute den Oskar Neira bei uns im Podcast. Hallo Oskar.
Hallo Björn. Danke für deine Einladung natürlich.
Schön, dass das geklappt hat. Mit dem Oskar wollen wir uns ein bisschen auf das Thema Open Banking anschauen, weil Open Banking hat an vielen Stellen momentan ja viele positive Aspekte, die es bewirkt, auch den einen oder anderen negativen, aber das werden wir gleich im Podcast und im weiteren Verlauf dann ein bisschen tiefer legen. Aber bevor wir da einsteigen, Oskar, würde ich dich doch gerne mal bitten, dich kurz vorzustellen. Also wo arbeitest du aktuell und was war so dein Werdegang? Wie bist du eigentlich dahin gekommen, wo du heute bist?
Wo soll ich anfangen? Ich will nicht allzu stark ausholen, weil ich muss ja irgendwann mal noch eine Biografie schreiben und die muss ja dann noch interessant bleiben. Und also ich bin eigentlich immer im Sales gewesen. Ich sage, wenn mich jemand fragt, was machst du, was hast du in deinem Leben so gemacht? Ich habe mein Leben lang nur Sales gemacht. Also das ist auch das, was mir Spaß macht. Ich habe ich bin etwa in den 2000er Jahren oder kurz vor den 2000 in die Finanzindustrie gelandet. Zuerst über Vermögensverwalter, dann über Treuhänder. Ich war bei Versicherungen. Und irgendwann mal bin ich bei der Investmentbank City gelandet. Und lustigerweise ist, dass der Anlagebereich der Sales im Anlagebereich hat sich bei mir immer so ausgestaltet, dass ich zweimal richtig Glück hatte. Das erste war mit der TMT-Krise in 2001. Da hat es mich dann wieder rausgespült, weil ich so ein Quereinsteiger war. Und das zweite Mal, weil ich auch wieder ein Quereinsteiger war bei der Investmentbank, hat es mich bei der Lehman-Krise rausgespült. Mögen sich ein paar noch erinnern. Oder Lehman, ja, was war da noch? Irgendwas war doch da. Und ich war ja genau in diesem Bereich auch tätig, bei strukturierten Produkten, und habe da die strukturierten Produkte eben an die Privatbanken und an die Vermögensverwalter verkauft. Also das war ziemlich lustig. Ja, und dann musste ich mich halt irgendwann mal schauen. Irgendjemand hat gesagt, schau dir doch mal Zahlungsverkehr an. Und heute schäme ich mich für meine Antwort, die ich da gegeben habe. Ich habe doch gedacht, Zahlungsverkehr, das sind doch die mit den Jesus-Sandalen. Entschuldigung, ich schäme mich stark für diese Aussage. Aber ich habe gesehen, als ich das erkannt habe, habe ich gesehen, dass da extrem viel, und da spreche ich jetzt im Jahr 2012 herum, dass da sehr viel Aufholpotenzial gibt, im Bereich Innovation. Und ja, da habe ich einige Stationen durchgegangen über Payment Provider, die sich heute Corpay und Convera nennen, habe ich durchgegangen. Da habe ich deren Lösungen an Banken versucht zu verkaufen. Das Wort ist versucht, aber an Versicherungen verkauft. Und dann habe ich das erste Mal richtig Zahlungsverkehr gelernt bei einem Schweizer Consultant, der dann von einem großen deutschen Consultant aus Hamburg übernommen wurde, habe ich das erste Mal richtig Zahlungsverkehr, in der Tiefe richtig auch technisch kennengelernt. Ja, und seither wird es bei mir immer technischer. Und bin über verschiedene Stationen jetzt bei Incentage gelandet. Und Incentage ist ein Softwarehersteller. Und wir stellen Software für Banken her.
Dann vielleicht kannst du uns kurz noch erklären, was deine Rolle ist und was ihr für Software für Banken herstellt. Also was können die Banken dank eurer Software dann auch am Ende für Use Cases abbilden?
Ja, also Incentage, muss ich vielleicht sagen, wurde im Jahr 2002 in der Schweiz gegründet. Und unser Claim ist, wir haben das Ziel, die Finanzindustrie in einen flexiblen, mit einem flexiblen, kontinuierlichen und sicheren Austausch von Finanztransaktionsdaten zu ermöglichen. So, das ist der Claim. Mhm. Wie geht das? Also dazu haben wir unser Flagship, das nennt sich Innovation Acceleration Platform. Das ist, dient als robuste Grundlage für die Verarbeitung von Zahlungen, Wertpapiere, Kollaterale, Überwachung von Geschäftsaktivitäten und den ganzen Geschäftstransaktionen sowie für Lösungen im Bereich Betrugsprävention. Die Nutzer unserer Software sind vornehmlich Geschäftsbanken, große Geschäftsbanken, es sind Zentralbanken, es sind Marktinfrastrukturen, also eben auch Marktinfrastrukturen wie zum Beispiel Wertpapierverwahrstellen oder Clearingstellen und auch Versicherungsgesellschaften. Und wir bieten unseren Kunden in ganz Europa, aber auch Afrika oder Nordamerika, wo wir in Kanada ein Office haben, und auch in Lateinamerika bieten wir unseren Kunden diese Software an. Incentage ist eben nicht nur in den Bereichen Zahlungsverkehr, Wertpapier und Open Finance unterwegs, sondern auch in den Bereichen Tokenisierung, Kryptohandel, Kryptoverwahrung, DeFi, Blockchain und DLT. Also uns ist es eigentlich egal, sage ich jetzt mal, weil unsere Software, solange es Transaktionen sind, kann unsere Software das alles abbilden. Solange es Prozesse sind, die abgebildet werden müssen, ist es egal, ob das jetzt eine tokenisierte Zahlung, ob es ein tokenisiertes Wertpapier ist. Es muss etwas dargestellt werden, es muss etwas, eine Daten von A nach B transportiert werden. Die finden, weil die Produkte verschiedene Lebensstationen, Lebenszyklen haben, haben die verschiedene Formate können die haben, die können ganz alte Formate haben und die können ganz neue Formate haben. Und die müssen dann eben miteinander sprechen können. Und das stellen wir sicher, dass das dann von A nach B kommt und über diese ganzen Prozesse. Der Prozess heißt, wenn eine Zahlung entsteht, muss sichergestellt sein, dass die Zahlung korrekt ausgefüllt ist mit allen Daten und auch mit technischen Daten, die da noch reinkommen müssen. Diese muss fertig umgesetzt werden. Die muss dann diese ganzen Checks durchgehen, Sanktionsscreening, Transaktionsmanagement und ins Archiv muss dann noch eine Kopie erstellt werden und so weiter und so fort, bis es dann an die Haustür der Bank geht und von da aus halt dahin, wo sie dann hingehen muss. Und wir stellen einfach alles sicher im Haus, dass das korrekt abläuft.
Und wenn wir da jetzt ein bisschen auf das Thema Open Banking schauen, dann heißt es am Ende des Tages, ihr seid mit eurer Plattform dann auf der einen Seite in der Lage, diese Open Banking Transaktionen auszulösen für die Bank, für die ihr auf der einen Seite arbeitet, und auf der anderen Seite natürlich auch Open Banking Transaktionen, die gegebenenfalls von anderen Instituten zu euch kommen, dann entsprechend entgegenzunehmen. Sehe ich das richtig?
Ja, völlig korrekt. Man muss jetzt mal zuerst sich mal den ganzen Prozess vorstellen. Was heißt eigentlich Open Banking? Open Banking heißt ja nichts anderes als die Bank stellt ein Fenster her, sage ich jetzt mal, oder eine Türe her. Ich versuche das immer bildlich darzustellen, wo sich jemand andocken kann und klopfen kann und sagen, hey, gib mir doch bitte Daten von dieser Person.
Wenn es um den Account Information Service geht, genau.
Mhm. Account Information zum Beispiel, ja genau. Und bei dieser Türe muss ja irgendetwas stattfinden. Man muss verifizieren, ob diese Firma überhaupt drauf kann, ob sie Recht hat, diese Daten zu bekommen. Und das findet ja alles an dieser Haustüre statt. Das ist sozusagen der technisch ausgedrückt der API Gateway, der dieses Ganze feststellt. Wenn es diesen Filter durchgangen hat, und wenn die meisten sprechen immer von Open Banking, sprechen immer von dem Filter. Aus Bankensicht beginnt aber die Aufgabe erst dann, also die richtige Herausforderung findet erst nachher statt, weil welche Daten will der Kunde? Sprechen wir jetzt vom Account Information, jetzt sprechen wir mal nur vom PSD2, Account Information, geht es um die Zahlungsdaten des Kontokorrents. Das heißt, es muss dann nach hinten irgendeine Anfrage gestartet werden an das Core Bank oder an den Payment Hub. Es muss sichergestellt werden, dass das irgendein Audit Trail stattfindet, zu wissen, da wurde jemandem diese Daten rausgegeben. Einfach dieser ganze Prozess, der stattfindet, um diese Daten abzuholen, nach vorne bringen an diesen sogenannten Payment, API Gateway und dann, damit er diese Daten abliefern kann. Und das muss ja alles innerhalb von Millisekunden passieren, weil der Kunde will ja die Anfrage jetzt und ich mache jetzt die Anfrage und das soll gefälligst sofort kommen, diese Antwort. Und ja. Man will ja da nicht mit einer Sanduhr warten, bis sich da irgendetwas
tut. Nein, ich will jetzt dem Instant Payment noch nicht vorgreifen, aber da kommen wir auch gleich noch zu. Genau. Also das geht mittlerweile dann ja nicht mehr.
Genau. Und das stellen wir sicher. Also genau gleich wie auch das sind dann sozusagen Inquiry Tools, wenn man das ein bisschen technisch auch wieder ausdrücken will. Das wird übrigens auch genau gleich bei den, wir kommen ja auch nachher wieder zum Zwangsverkehr, bei den sogenannten Exceptions and Investigations Plattform von Swift zum Beispiel stellt ja so ein Portal zur Verfügung, wo man ja so Abfragen machen kann über fehlgeleitete Zahlungen. Wenn die Bank dieses nutzt, ist ja dieses Portal mal das eine, dass mal die Zahlung, eine Abfrage da stattfindet. Aber dann braucht die Bank noch diese Abfragen, also dieses Inquiry-Tool muss nur wissen, wo in der Bank befindet sich überhaupt diese Zahlung, muss das Ganze suchen. Und das genau das Gleiche kann man auf verschiedenste Prozesse extrapolieren. Und das ist das, was wir machen. Also alles, was in-house, in der Bank drin geschieht.
Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Abgrenzung auch nochmal für unsere Zuhörer. Also es handelt sich hier mitnichten um einen Aggregator oder so, ja, der quasi unterschiedliche APIs von vielen Banken in einer einzelnen API verschachtelt. Ja, so nenne ich es mal, wie jetzt zum Beispiel bei Tink oder Trustly oder Token.io oder you name it. Darum geht es bei Incentage nicht, sondern Incentage sitzt im quasi Bankenhaus, ja, und kommuniziert dort mit unterschiedlichen Infrastrukturen und Infrastrukturelemente der Bank, um eben halt dieses Payment Processing dann auch zu ermöglichen, jetzt zumindest rein, was den Zahlungsverkehr angeht. Und wie Oskar ja gerade gesagt hat, gehen die Dienstleistungen von Incentage selber darüber nochmal deutlich hinaus. Du hast es gerade schon angesprochen, Oskar, da würde ich gerne nochmal ein bisschen draufschauen, weil das interessiert unsere Zuhörer vor allen Dingen auch. Habt ihr momentan für euch schon so ein bisschen festgestellt, wie verändert PSD3 bei euch die Welt? Hat das einen großen Einfluss auf eure Software, auf eure Lösungen, auf die dahinterliegenden Prozesse? Weil, wie soll ich sagen, rein von der Wunschvorstellung ist das Thema PSD3 wesentlich höher gestartet. Ja, also ja, als Tiger gestartet, als Bettvorleger gelandet, würde ich es jetzt mal ganz despektierlich sagen, ja, weil sie wirklich wahnsinnig bahnbrechend sind, die Neuerungen, die jetzt mit PSD3 vielleicht auch für den Endkunden kommen. Nicht ganz gewesen, weil da habe ich vor kurzem auch mit dem Bernd Fletzberger von den PSA-Rechtsanwälten dazu mal über das ganze Thema gesprochen. Mich würde aber interessieren, wie sieht es bei euch da aus? Hat es da grundlegende Implikationen bei euch mit der PSD3, die da vor der Tür steht, gegeben?
Also einerseits ist ja das interessant, Regulationen beginnen ja immer mit sehr guten Ideen und sehr gut gemeinten Zielen. Eine PSD hat mal PSD ohne eine 1, aber im Sinn von einer 1, hat man gestartet und das ist SEPA und im Prinzip war ja das da, dass man eine IBAN hat und dass man eine zentrale SEPA-Zahlungsinfrastruktur hat. Das war ja alles ganz gut und dann kamen die Leute auf die Idee, dass man eine PSD2 haben muss. Und das Lustige ist ja, wieso ist PSD2 entstanden? PSD2 ist ja so entstanden, dass irgendwelche schlauen Fintechs haben Screenscraping gemacht und das haben die Banken ganz böse gefunden und die Regulatoren haben auch gesagt, das ist ganz böse, 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 das darfst du nicht, AVB steht, das darf man nicht. Und dann hat es geheißen, ja, aber wir brauchen ja Innovation und ich mag mich an das Unwort, sorry, Innovation over Regulation. Also Innovation, über Regulation machen wir Innovation. Das ist, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe das damals selber auch noch ein Stück weit geglaubt. Heute bin ich an einem ganz anderen Ort mit diesem Glauben. Mhm. Und das Ähnliche, also das Interessante war, und ich war ja da mittendrin, und das will ich einfach noch kurz anbringen, es gab eine riesige Innovation, einen Start von Innovationen, von Ideen. Es gab ja auch Geld, war zur Verfügung. Wir hatten tiefe Zinsen und immer tiefere Zinsen. Und die Investoren wollten Rendite machen und dadurch haben sie immer mehr in Startups investiert. Also da war immer mehr Geld da. Und die wollten in diesen Fintech-Bereich reingehen. Sobald es hieß, hey, da kommt eine PSD2-Regulation daher, da war alles weg. Also als Provider konnte man 3 Jahre lang fast nichts machen mit den Banken. Weil die Banken haben einfach gesagt, oh, da kommt eine Regulation, ich will ja vielleicht Innovation machen, aber ich habe keine Ahnung, was da kommt. Und wenn ich jetzt etwas mache, dann mache ich vermutlich das Falsche und mache es also doppelt. Also warte ich jetzt, bis erst einmal die Regulation kommt und dann sagt, was man machen muss. Und jetzt ist die Regulation gekommen, PSD2, und wir haben sogar, die geht dann so in die Tiefe, dass man sogar ein Buch über RTS bekommen hat, wo der Regulator den Unternehmern sagt, die und den Spezialisten sagt, was die zu tun haben mit der ganzen Sicherheit. Und das ist eigentlich das Interessante daran, weil ja mit gut gemeinter Regulation hat man eigentlich den Markt kaputt gemacht. Wieso hat man nicht einfach gesagt, okay, Banken, ihr seid verpflichtet, euch zu öffnen und es muss sicher sein. Punkt. Ab morgen. Oder ihr habt Übergang 2 Jahre. Von mir aus 3 Jahre. Und dann wäre das losgegangen und die hätten sich gefunden und gesucht und gefunden. Aber jetzt, und der Auditor müsste einfach checken, ist das Ganze sicher? Ja oder nein? Okay, check. Aber heute geht der Auditor zu den Banken hin und zu den Fintechs hin und sagt, oh, schau mal, hier in der RTS-Zeile sowieso Seite 248 steht, dass man das so machen muss und bei dir ist es anders und das ist falsch.
Das ist vielleicht nur für die Zuhörer, die RTS sind die Regulatory Technical Standards, die jetzt hier das erste Mal auch wirklich predefined sind. Das ist das, worauf der Oscar abzielt.
Ja, sorry, genau, mit den Abkürzungen. Und das war so meine Umschweifung auf deine Frage hin, was halte ich von PSD3? Ja, auch wieder gut gemeint und eben PSD3 hat jetzt nicht nur eine PSD, also Direktive, sondern auch eine R gebracht, eine Regulation. Und so geht das immer weiter. Wenn man es nicht hinkriegt, dann anstatt zu sagen, ja, oh, jetzt haben wir uns vielleicht überschossen, muss man noch einen oben drauflegen, eine D-Direktive 3 und eine Regulation, weil die Direktive nicht mehr klappt. Aber wir wissen es immer noch besser als der Markt. Und ja, und aus Anbietersicht ist das so, dass wir ja in der Bank drin sind. Das heißt, uns ist es, ja, ich sage jetzt mal, egal, welche Daten der Kunde vorne beim Hauseingang anfragt. Wir müssen jetzt einfach die Kontokorrentdaten oder die Sparkontodaten oder die Hypothekardaten oder das Fondskonto oder das Daten rausgeben. Uns wird es natürlich immer mehr brauchen oder Anbieter wie uns wird es immer mehr brauchen, weil das ist ja ziemlich, damit das eben schnell geht, weil das sind ja riesige Silos in den Banken.
In den Banken, ja.
Und einerseits muss es mal links gehen, um die Zahlungsdaten zu holen, oder dann muss es rechts gehen, um die Wertpapiere, Transaktionsdaten zu bekommen. Und die Zahlungsdaten, die sehen komplett anders aus wie die Wertpapiertransaktionsdaten, und die müssen ja dann konsistent nach vorne an diese Haustür gelangen, in einem einzelnen Format, damit alle das genau gleich lesen können. Ja, und so... So, das machen wir. Also es wird uns eher mehr brauchen als weniger.
Wenn ich das jetzt mal ganz provokant zusammenfassen darf, und ich weiß, der Schweizer ist aber kein Freund davon, weil er immer gerne so ein bisschen in der Mitte steht. Ja, ich darf das sagen, ich habe 5 Jahre in der Schweiz gelebt, deswegen ich habe da an gewissen Stellen schon gelitten. Aber nicht böse gemeint. Wenn ich den Oscar jetzt gerade richtig verstanden habe, habe ich es eigentlich gerade so verstanden, PSD3 für die Incentives selber ist eigentlich ein Segen, weil es braucht sie immer mehr, weil die Anforderungen werden auch viel klarer, viel spezifischer, und da habe ich natürlich, wenn ich dann einen Anbieter habe, der die dann entsprechend schon covert, natürlich einen Vorteil, aber die Oscar-Meinung, die ich da gerade privat rausgehört habe, ist, er sieht es nicht unbedingt innovationsfördernd.
Kommt drauf an. Nö, das ist nicht die richtige Antwort. Nee, also ich meine, ich muss schon sagen, ich habe natürlich, mein Herz ist gespalten. Einerseits habe ich ein Herz, das ist, die eine Seite ist Business. Mhm. Und da muss ich natürlich sagen, da kommt der Regulator und der sagt, mach. Und da müssen alle. Und da muss ich einfach schauen, dass die alle, die das müssen, möglichst viele mit mir machen und nicht mit anderen.
Ja, Punkt.
Also das ist für uns, ist das natürlich optimal. Also aus Business-Sicht ist das gut für uns. Und wir müssen das umsetzen, was der Regulator sagt. 2-3 Jahre später, wenn das umgesetzt wurde, merken alle, dass das irgendwie nicht gut war und jetzt machen wir es besser. Und dann gibt es Änderungen und diese Änderungen müssen umgesetzt werden von uns und dann haben wir wieder etwas verdient. Also aus Business-Sicht ist das für uns optimal. Und natürlich habe ich da natürlich auch ein privates, einen Anteil Privatherz oder politisches Herz oder wie man das nennen will, und oder volkswirtschaftliches Herz. Und der Teil, der sieht das überhaupt nicht gern.
Mhm, verstehe ich.
Um da nicht... viel zu böse.
Aber gut, du, das ist ja in Ordnung. Ich meine, wir müssen ja auf der einen Seite schon schauen, dass es rein businesstechnisch weiterläuft, aber man darf ja natürlich schon irgendwo eine eigene Meinung haben, wo es darum geht, was ist innovationsfördernd, was ist vielleicht dann eine gewisse Form, weil ich finde, du hast das gerade ganz schön beschrieben mit diesen Worten hier, Innovation and Regulation, wie das am Ende des Tages zusammenhängt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da stehe ich relativ auf derselben Seite wie du, weil ich sehe das am Ende des Tages auch, weil Regulation kann am Ende des Tages immer nur eine gewisse Form von Guidance sein auf ein Thema, aber sie wird keine Innovation schaffen. Aber um das Thema vielleicht auch nochmal aus eurer Sicht so ein bisschen abzuschließen, es gibt am Ende noch 2 weitere Themen, die ja jetzt auch in jüngster Vergangenheit für viel Wind gesorgt haben. Mag das einmal die ISO 222 oder 222, und wir haben das ganze Thema auch nochmal, was mit Instant Payment gekommen ist, ja. Kannst du mir da auch nochmal so ein bisschen die Einordnung aus eurer Sicht geben, wie das bei euch momentan incentive-seitig ja auch integriert wurde, weil du hast es eben gerade schon gesagt, vor allen Dingen ihr als Gatekeeper habt dann auch nicht mehr ewig Zeit, ja, diese Transaktionen zu bearbeiten, und beim Instant Payment ist es natürlich auch so, vor allen Dingen, wenn ich mir das ganze Thema Fraud Monitoring, ja, Risk Management anschaue, da sind wir auf einmal in einer ganz neuen Welt unterwegs, weil früher hatten wir bis zum Inkrafttreten der Instant Payment Verordnung Möglichkeiten, fast 3 Tage lang die Transaktionen nochmal zu screenen und nochmal sicher zu gehen, dass auch alles mit rechten Dingen zugeht, und da gibt es ja schon einen Paradigmenwechsel jetzt, ne?
Ja, das ist völlig richtig. Also das ISO 20022, das ist ja etwas, was es schon seit vielen Jahren gibt. Das ist rein, ja, wie soll ich das erklären, für Leute, die das noch nie gehört haben oder nur am Rande gehört haben. Aber das ist eigentlich nur eine Sprache, wie die Daten dargestellt werden. Die Daten wurden früher auf eine Art dargestellt. Viele Leute kennen vielleicht CSV-Dateien. Da hat es so Kommas drin. Das ist ein Format. Dann gibt es andere Dateien wie die MT-Dateien von Swift. Die Leute, die im Zahlungsverkehr sind oder im Wertpapier-Operation sind, kennen das gut, weil sie jeden Tag damit arbeiten müssen. Und die sehen auf eine gewisse Art aus und werden auf eine gewisse Art dargestellt. Und jetzt kommt ISO 20022 und das ist eine andere Art darzustellen. Das ist ein XML. Und diese Dateien, die werden und die Daten, die da verschachtelt oder mitgeliefert werden können, werden immer mehr. Und das ist eigentlich das Ziel von diesen ganzen Themen. Einerseits mehr Daten transportieren zu können, aber andererseits die Daten auch so zu strukturieren, damit sie viel besser maschinenlesbar sind. Es ist nicht dasselbe, wenn auf einer Zeile Oscar Neira, Adresse sowieso, Ortschaft und Land steht, oder es steht, oder es ist so, wie es bei ISO 20022 steht, da gibt es ein Feld, das nennt sich Vorname, da kommt Oscar rein, da gibt es ein anderes Feld, das nennt sich Nachname, da kommt Neira rein, da gibt es ein weiteres Feld, da kommt Adresse rein, da ist dann die Straße. Das ist
strukturierte Datenaufbereitung.
Das ist die strukturierte Datenaufbereitung versus unstrukturierte Datenaufbereitung. Und das geht dann einfach viel, viel schneller, damit man das auch umsetzen und verarbeiten kann und somit eben auch diese ganzen Instant-Payment-Geschichten auch wirklich ermöglichen kann. Bei Instant Payment hat man ja 10 Sekunden Zeit, um diese ganze Transaktion, also vom Zahler über das Clearing an die nächste Bank zu senden, und die auf der nächsten Bank erscheint das dann nachher beim Kunden auch im Home, also im E-Banking oder im Mobile Banking, hat man jetzt maximal 10 Sekunden Zeit. Und das hat man früher gedacht, oh, das ist ja sehr, sehr wenig und werden wir das hinkriegen? Heute sind die meisten Transaktionen irgendwo bei 2-3 Sekunden herum. Also das ist schon sehr interessant. Und ja, und dieses ISO 20022 Thema ist natürlich vor allem interessant, wenn wir das nicht nur auf die Schweiz oder Europa beschränken mit SEPA, sondern wenn wir das natürlich cross-border anschauen. Und wenn natürlich jedes Land, das eine Land hat CSV, haben sie nicht, aber als Beispiel haben sie CSV, das andere Land hat irgendetwas anderes und das dritte Land hat noch etwas anderes. Und wenn jetzt dann alle auf dieses ISO 20022 gehen, dann sprechen wenigstens alle die gleiche Sprache. Sie nutzen dann vielleicht nicht dieselben Felder oder nicht immer, oder sie müssen zwingend gewisse Felder befüllt haben. Aber das ist dann nachher eine Protokollgeschichte, also eine Geschichte, die dann die Regeln dieses Marktes ausmachen.
Würde ich gerne den Bogen spannen, Oskar, nochmal zu eurer Lösung. Weil du hast es vorhin ja schon angesprochen, eure zentrale Lösung ist die Innovation Acceleration Platform, die ihr dort Universalbanken anbietet. Ja, und genau das, was du gerade beschrieben hast, ne, genau diese ganzen Datentransformierungen und so weiter, sofern ich das jetzt verstanden habe, ein Kernteil eurer Lösung, die ihr momentan auch im Markt habt, ja, also wenn Banken eure Lösung einsetzen, um genau diese Herausforderungen zu lösen, ist ja eigentlich, dass ihr keine Customized Developments mehr habt, sondern dass ihr eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Low-Code-Configuration den Banken anbieten wollt.
Ja, das ist völlig richtig. Und das ist wirklich das Spannendste an unserer Software. Das ist das, was der Kern der Software ist. Also unsere Software ist ja, wir bieten eine Plattform an und die kommt einfach mal daher. Also wir können auch die Produkte ausliefern, wenn der Kunde ein Produkt wünscht, basierend auf dieser Plattform. Aber der Kunde kann einfach diese Plattform kaufen und kann sich dann nachher seine Produkte oder die ganzen Prozesse mit dieser Plattform selber erarbeiten. Und das heißt, wenn eine Bank eine Zahlung hat und diese Zahlung bei einem Core-Banking-Anbieter ist und dieser Core-Bank-Anbieter kann vielleicht nur ein oder zwei lokale Zahlungsformate machen, aber der Empfänger der Zahlung, der will komplett etwas anderes haben, dann nutzt man eine Plattform wie unsere, um diese Formate so zu ändern, damit eben die Empfänger das so bekommen, wie sie wollen. Das ist natürlich im Firmenkundenbereich wichtig, das ist im Interbankenbereich wichtig, okay? Und weil da werden einfach diese Daten dann, ja, muss das umgesetzt werden. Und es ist eben Low-Code oder je nachdem, welche Ebene wir sind, im Portal sind wir Low-Code, im Backend sind wir No-Code, also das kann der Kunde alles selber konfigurieren. Also das heißt, es muss nicht programmiert werden, also das heißt, es muss nicht jemand kommen und sagen, der Produktmanager kommt und sagt, oh, ich brauche eine Lösung, ruft die IT an, mit seinem Business-Analysten spezifiziert er die Lösung, der spezifiziert die monatelang, schickt dann die Lösung, die Spezifikation an die Entwicklung nach hinten, die bauen irgendetwas, 3 Monate später oder 6 Monate später kommt dann etwas zurück und sie sehen dann, ja, das ist nicht genau das, was wir wollten. Mit unserer Lösung ist das etwas anders, da kann der Business-Analyst selber oder wenn er genug technisch versiert ist, kann er mittels Klicken, wie bei, ja, ich nutze jetzt das Beispiel Excel, es ist nicht wie Excel, aber man kann sich das bildlich vorstellen.
Vom User-Interface meinst du, ja.
Ja, genau, kann man sich das so vorstellen nach dem Motto, ich klicke auf ein Fenster, da kommt ein Dropdown-Menü, ich sage, okay, Anbindung, ich erstelle jetzt eine Anbindung an diese Datenbank, das ist eine Oracle-Datenbank von mir aus, dann kommt dieses Oracle-Datenbank-Anbindungs-Interface, wo man diese ganzen Sachen reinschreiben muss, die da benötigt werden, damit sich dann unsere Software an diese Oracle-Datenbank anbinden kann und diese Daten dann beziehen kann. Und dann bezieht sie diese Daten werden in unsere Software eingespielt und am Schluss muss ja irgendetwas wieder rauskommen. Wenn wir wie das Beispiel von Open Banking sagen, geht ja das dann an diesen API Gateway raus, muss das dann in einem JSON-Format dargestellt werden, ja. Von Oracle Datenbank-Format. Die richtigen Daten zusammensammeln, muss im CRM noch Sachen zusammenholen, wie der Name des Kunden und es muss vielleicht noch eine LEI reinkommen, die muss auch irgendwo noch in einer anderen Datenbank zusammengenommen werden und dann muss das Ganze in einem JSON-Format muss das rausgegeben werden. Und diese zusammensetzen und umsetzen, Transformation, diese Sachen machen wir.
Können wir das vielleicht mal von der anderen Seite drehen, weil du hast es jetzt gerade so schön im Detail beschrieben. Kannst du uns vielleicht beziehungsweise unseren Zuhörern mal ein konkretes Beispiel nennen, wo ihr jetzt, bei einem Dienstleister, bei einer Bank XY, konkreten Anwendungsfall XY gemacht hast, ohne dass wir das jetzt im Einzelnen durchgehen, was konkret ihr gemacht habt, aber einfach nur mal so aus der End-to-End-Perspektive, damit man sich das vielleicht noch mal ein bisschen besser vorstellen kann.
Ja, ich nehme jetzt mal ein relativ einfaches Beispiel. Wir können auch später ein anderes nehmen, wenn du willst. Wir sind ja hier ein Payment-Portal, dann nehme ich ein Payment-Beispiel. Sagen wir, es will jetzt eine Bank, konkretes Beispiel, zum Beispiel eine liechtensteinische Bank, will SEPA Instant anbieten.
Ah, okay.
Jetzt, wie machen Sie das? Die Liechtenstein muss ja SEPA Instant anbieten. Sie sind da gezwungen.
Als Bestandteil der EU, ja.
als Bestandteil der EU beziehungsweise weil sie EWR sind.
Ah ja, stimmt.
Und ja. Genau, und die müssen ja jetzt per Ende Jahr zumindest incoming müssen sie und dann bis im Sommer auch ausgehende Zahlungen müssen sie machen können. Jetzt kann man das direkt oder indirekt machen, Instant Payment. Wenn jetzt eine Privatbank eben muss, das ist ja nicht ihr Hauptbusiness, dann machen sie das indirekt und suchen sich irgendeinen Provider. So ein Provider kann zum Beispiel sein, ich glaube, wir haben abgemacht, dass man Namen nennen kann, oder? Das kann zum Beispiel Banking Circle sein. Und Banking Circle bietet ja indirekt den Banken die Möglichkeit, SEPA Instant anzubieten. Jetzt muss dieses Banking Circle, die sagen von sich, ja, wir haben eine Sandbox und da stehen unsere APIs und das ist alles standardisiert und schau dir das an und riesiges Buch und riesige Homepage mit Erklärungen. Und die Bank auf der anderen Seite hat aber bloß ja, ein Corebank-Anbieter und eine MQ-Schnittstelle. Und das muss jetzt irgendwie gemeinsam kommunizieren können. Was wir jetzt da machen, ist auf der einen Seite, wir schauen uns die APIs von Banking Circle an, wie man die anspricht, wie man die konsumiert. Auch wieder technisch gesprochen, wie man die anspricht, wie man die Daten da rauszieht, wie man das ganze Security-Protokoll darstellt, entziehen die Daten, die kommen auch wieder im JSON-Format, aber die Bank will ja eine richtige Zahlung haben in diesem ISO 20022 PAX 008-Format und dann bekommen sie auf irgendeine Queue, also auf irgendeine ein Interface, müssen wir diese Daten, die dann transformiert wurden, müssen wir in die Bank reingeben. Das Interessante ist ja natürlich auch, da spielt ja auch noch das Thema Verification of Payee rein, da spielt auch das Thema Checken, wie werden die Bankkundendaten ausgetauscht? Also das ist alles noch sehr, sehr interessant, damit man eben auch das Ganze in diesen 10 Sekunden rausbekommt. Also das eine, es ist nicht so, alles einzeln angeschaut, ist es relativ einfach, aber in Kombination das Ganze zu orchestrieren, ist es eine Herausforderung. Darum bauen wir Adapter, wir nennen das Adapter, weil wenn wir mal Banking Circle machen können, kennen wir auf der einen Seite Banking Circle und dann können wir das leveragen, also können wir das wiederverwerten. Das eine Mal machen wir die Corebank, ich sage jetzt eine Schweizer Corebank, Finova Avalok zum Beispiel, und das andere Mal machen wir Avalok. Und das dritte Mal machen wir das Corebank von der ARZ, also Accenture Digital. Und das vierte Mal machen wir irgendein anderes. Und diese Übersetzungen, die können wir machen.
Ja, das genau, das ist das, was ich auch nochmal rausarbeiten wollte. Es geht am Ende des Tages darum, dass es wirklich eine komplexe Middleware ist, die er dort zur Verfügung stellt, ja, die auf der einen Seite eben halt nach intern viel mit den Kernbankensystemen arbeitet, ja, in der Lage ist, diverse Daten entsprechend dort zu beziehen, zu transformieren, zu normieren, was auch immer erforderlich ist, ja. Und auf der anderen Seite, wie du es ja gerade auch ausgeführt hast, entsprechend vielleicht sogar mit PSPs oder Ähnlichem zusammenzuarbeiten, um dann auch die Capabilities der Bank, wenn die Bank jetzt zum Beispiel selber in den Zahlungsverkehr geht, ja, und Zahlungsarten anbieten möchte oder anbieten will oder anbieten muss sogar, oder jetzt beim Beispiel SEPA Instant, ja, dann stellt ihr am Ende des Tages auch diese Brücke dort zur Verfügung. Ich würde gerne nochmal auf ein weiteres Thema schauen, weil da bewegt sich ja momentan der Markt sehr stark hin, ja, und das ist in aller Munde, und ich habe das immer gern, wenn man das möglichst konkret benennt, weil ihr habt das auch in der Kommunikation vor kurzem aufgenommen, dass ihr AI-Agenten sichtbar gemacht habt. Da würde ich gerne so ein bisschen auch verstehen, was ist da momentan so euer Gedankengut Und vor allen Dingen auch so ein bisschen die Frage, seht ihr da schon Use Cases, die von der Bankenseite kommen, wo ihr dann auch mit eurer Plattform gefordert werdet, da irgendwie Agent ready zu sein?
Ach, AI und AI-Agenten, das ist ein riesiges Thema. Und bei uns hat das verschiedene Ebenen. Die eine Ebene ist, den Kunden zu ermöglichen, also den Bankkunden zu ermöglichen, AI-Agenten einzusetzen. Und das andere ist dann, mit AI oder mittels AI unsere No-Code oder Low-Code-Plattform zu erstellen und analysieren und kontrollieren und auszubauen. Das sind diese beiden Ebenen vor allem.
Aber lass uns mal auf den ersten, weil das ist das, was auch die Zuhörer, glaube ich, am meisten interessiert.
Absolut.
Fokussieren.
Absolut, ja. Und zwar, das eine ist ja, also eben dieses Ermöglichen von AI-Agenten, da sagt sich jetzt einer, ja, ich mache einfach einen Agenten und der greift dann auf die Daten zu und macht dann irgendwas und gut ist es. So kann man das vielleicht privat machen, aber als Bank, die reguliert ist, und zwar sehr stark reguliert ist, und der Regulator schaut ganz genau darauf zu, welche Daten verarbeitet und wie das gemacht wird und so weiter, müssen natürlich sicherstellen, dass was rausgeht, wie es rausgeht, wer hat was, wann, welche Daten konsumiert und so weiter. Also wir schauen uns eigentlich an, wie ist also für uns ist ein AI-Agent eigentlich eine weitere Person und diese Person hat Berechtigungen,
ja,
und die darf auf gewisse Daten zugreifen. Wenn wir es richtig machen, dann greifen wir nicht separate Datenbanken an, sondern wir stellen die Daten in einem Datenpool, in einem Datenlake zur Verfügung und von da aus kann dann diese AI auf diese Daten zugreifen, auf die sie dann eben zugreifen darf. Das ist sehr, sehr wichtig, vor allem für den Regulator. Und was eben genauso wichtig ist, ist, dass eben das ganze Audit Trail, also das geht unter AI Agent Governance, der ganze Audit Trail. Das heißt, es kann schon mal sein, dass der Regulator 2 Jahre, 3 Jahre später daherkommt und sagt, oh, schau mal, vor 3 Jahren ist doch da mal ein Problem passiert mit dieser Transaktion da und da habt ihr einen AI-Agenten eingesetzt. Was hat der genau wann konsumiert, welche Daten und aus welchem Grund ist er zu diesen Schlussfolgerungen gekommen, die er dann gekommen ist? Und da muss man eben mittels Audit Trail sicherstellen können, dass genau diese Daten dass man genau weiß, welche Daten dann eben zur Verfügung gestellt wurden. Ja, und dass dieser Audit Trail, 12 Uhr 37 und 57 Sekunden wurde das und das an die AI übermittelt. Und das stellen wir sicher. Und du hast jetzt auch noch den Use Case gefragt. Also das sind mal das Ermöglichen der AI-Agenten, auf die Bankdaten zuzugreifen. Das andere ist ein Use Case, und zwar ein typischer Use Case aus dem Transaktionsbereich ist ja, dass viele Transaktionen haben auch, oder einige Transaktionen haben auch Freitexte drin. Also natürlich eine typische Zahlungsverkehrsnachricht nicht, aber es gibt ein paar Transaktionen, die haben Freitexte drin. Das sind dann vor allem Wertpapiertransaktionen und dann vor allem solche Transaktionen, wenn es um Abstimmungen geht, sogenannte Corporate Actions, wenn es um Abstimmungen geht. Da kann es zum Teil große Sätze und Absätze geben, die einfach Instruktionen drinstehen. Das sind sogenannte Freitext oder Narrative, die drinstehen. Und was wir da machen in diesem Bereich ist, wir extrahieren diese Narrative oder diesen Freitext, können den extrahieren, geben den über eine Komponente, die wir gebaut haben, geben wir diesen Text an die AI. Die AI kann diesen unstrukturierten Text strukturieren. Also die Aktionärsversammlung findet dann und dann statt. Ich muss die Abstimmung bis dann und dann muss sie gegeben sein. Und es findet vielleicht gleichzeitig noch ein Aktiensplit statt. Der ist ab Tag XY ist der aktiv und der Aktiensplit ist 1:2 und so weiter. Und das, die AI kann ja das dann alles strukturieren, zurückgeben. Wir spielen diese strukturierte Daten wieder in unser System ein und können das dann im Portal dann anzeigen, damit der Operator dann halt genau sieht, was er zu tun hat und muss dann da nicht in die Nachricht reingehen und so weiter. Ja, man kann da auch Automatisierungen machen, dass dann automatisch zum Beispiel eben merkt, ah, okay, es hat eine Deadline und 4 Tage vorher kommt kommt ein Alert und sagt, schau mal, in 4 Tagen musst du dann diese Infos haben. Es ist noch grün, jetzt ist orange und jetzt ist rot, jetzt musst du was machen. Und so Sachen können dann automatisch sichergestellt werden. Und heute immer noch sind so Sachen immer noch manuell und werden mit Outlook und mit Excel und mit, ja, leider, weil es sind eben einzelne Cases und diese korrekt zu automatisieren ist es erstens sehr, sehr schwer und oft lohnt sich es auch nicht, weil es sind nur sehr wenige Cases.
Gut, aber das ist am Ende des Tages ja das, was wir heutzutage Skills nennen, ja, was ja dann diese ganzen AI-Plattformen uns anbieten. Aber das heißt am Ende aber auch so, ihr nutzt halt die Capabilities, die AI-Plattformen da mitgeben, ja, die ihr selber auch quasi für eure Produkte mitnutzt. Das heißt aber am Ende, das ist schon eine Partnerschaft, ihr baut diese AI-Logiken nicht selber, oder?
Nein, wir haben keine eigene AI und das ist extrem wichtig, auch aus regulatorischer Sicht. Wir wollen da nicht in irgendeinen AI-Act reinfallen. Wir machen, wie du richtig sagst, wir erstellen da diese Skills und stellen auch her, dass diese Antworten deterministisch sind. Und deterministisch heißt ja, dass die absolut korrekt sind und dass die absolut immer richtig sind. Es kann ja nicht sein, dass irgendeine Antwort, irgendeine Verfälschung stattfindet durch eine Halluzination in der.
Da sind wir wieder beim Audit Trail und der Revisionssicherheit, ne?
Genau. Und das stellen wir sicher, diese Deterministik, und das ist der große Teil, der unsere Software löst oder sicherstellt. Und da können wir halt die LLM nutzen, die der Kunde dann hat, sei das Claude oder eben Anthropic oder Copilot oder was es dann auch immer ist.
You name it. Okay. Ich würde es gerne noch mal so ein bisschen abrunden. Bei uns stehen ja einige Veränderungen an in der Payment-Industrie und wie du es ja auch gesagt hast, für deinen persönlichen Werdegang hast du auch gesehen, dass es ja am Ende des Tages schon noch ein bisschen Innovationsbedarf gibt, aber es gibt ja auch einige Themen, die auf der Agenda stehen. Wir haben auf der einen Seite den digitalen Euro, ja, wir haben neue Zahlungsinitiativen wie Vero und so weiter. Das heißt, es ist für euch ja, wenn wir jetzt aus zahlungsverkehrstechnischer Sicht schauen und dann auch die entsprechend teilnehmenden Banken an den jeweiligen Initiativen, das heißt ja für euch als Middleware-Layer, es ist ja auch immer etwas, wo ihr immer aktiv in diesen ganzen Diskussionen mit dabei sein müsst, um am Ende für euch diese ganzen Impacts bewerten zu können, richtig?
Ja, das ist korrekt, ja.
Genau. Und das ist natürlich auch etwas, was ein Wesen eurer Lösung ist, dass ihr bei solchen Themen auch weit vorne mit dabei sein müsst, weil in dem Moment, wo es ja regulatorisch verpflichtend wird, dann nachher auch relativ schnell dann immer in die Umsetzung kommt.
Ja, absolut richtig. Und jetzt steht ja diese Testphase für den digitalen Euro steht ja jetzt fest. Das haben sich ja ein paar Banken angemeldet. Und die wollen ja so eine erste Testphase machen für die nächsten, glaube ich, 1,5 oder 2 Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Um zu schauen, wie man das umsetzen könnte. So viel zum digitalen Euro, ja. Und zum Thema Vero. Und ja, also ich bin ein großer Freund von privaten Initiativen. Ich finde es super, dass es eine EEP gibt und dass die Vero anbieten wollen und eben auch eine europäische Lösung machen wollen. Und diese europäische Lösung, die basiert ja auf SEPA, ja. Instant. Und ja, und mit dieser Aussage kommt natürlich schon die Folgeaussage, dass ich mich eigentlich frage, wozu braucht es dann eben noch diesen digitalen Euro, wenn wir ja schon eine, wenn wir ja schon die SEPA Instant Autobahn haben. Und wir bauen immer Autobahnen und Autobahnen und neue Schemes und neue Sachen. Aber was wir nicht machen, ist dieser Autobahn genug Zeit geben, sich zu entwickeln. Und Vero ist einfach eine Zugriffsstraße, eine Auffahrt auf diese Ding, auf diese Autobahn. In Spanien gibt es Bizum, in Portugal, Italien gibt es andere und in der Schweiz gibt es Twint, die vielleicht auch irgendwann einmal auf Schweizer Franken Instant gehen. Aber ja, das sind dann halt diese Sachen, die dastehen und sich eigentlich entwickeln. Ich befürchte fast, dass wegen diesem digitalen Euro Vero nicht zustande, nicht fliegen wird. Ich hoffe es nicht, aber es könnte sein, dass eine ähnliche Situation steht, nach dem Motto, wie bei der PSD2, nach dem Motto, oh, wir müssen jetzt uns um digitalen Euro, da müssen wir, Vero dürfen wir, eigentlich bin ich Vero-Fan, ich finde das gut, aber CBDC müssen wir und ich habe jetzt gar kein Geld, um mich mit zwei Zahlungen, Zahlungsdinger zu auseinanderzusetzen, dann warte ich jetzt halt mal ab, bis der digitale Euro soweit ist und dann setze ich den digitalen Euro um. Und wenn dann Vero noch da ist und sich dann richtig entwickelt hat, weil ich will ja nicht zuerst einen Haufen Geld investieren, sondern ich will dann auf das ins gemachte Bett liegen mit den anderen, mich legen und dann warte ich jetzt halt noch ab. Und ja, das ist ein
total,
ein
Risiko, total valider Punkt, den du da anführst, und das war mir noch gar nicht so klar, aber das führt uns ja wieder auf dieses Balancing, ja, weil das eine ist regulatorisch dann ein Erfordernis, der digitale Euro, weil die Akzeptanz kann ich gesetzlich verpflichtend machen, ja. Und auf der anderen Seite habe ich halt eine private Initiative, ja, und irgendwann sollen da ja auch nochmal, du hast gerade dieses schöne Beispiel von den Straßen bemüht, auch ein paar Autofahrer und Fahrerinnen sein, die dann auf dieser Straße fahren, ja, auf die müsste man dann ja auch nochmal gucken. Aber du, um das ganze Thema abzuschließen, Oskar, wenn du jetzt 5 Jahre, 6, 7, 8 nach vorne schaust, wo siehst denn du da die Payment-Industrie? Du hast es eben gerade schon fast so ein bisschen, aber das war recht negativ. Was siehst du denn im Zahlungsverkehr, was da so an Initiativen sind, die vielleicht Momentum gewonnen haben? Ja, und deine Bedenken, die haben wir ja gerade schon so ein bisschen gesehen, dass wir da ja eigentlich einen gewissen Zwiespalt haben zwischen diesen privaten Initiativen. Ja, oder vielleicht auch nochmal abschließend, wie siehst du das Thema auch aus der Perspektive von Stablecoins zum Beispiel, wenn du da jetzt so 5, 6, 7 Jahre nach vorne schaust?
Also ich hoffe, ich habe nicht allzu negativ getönt, weil ich bin ja eigentlich ein positiv gestimmter Mensch und ich sehe ziemlich positiv in die Zukunft. Und eigentlich zeigt ja das Thema Stablecoin, zeigt ja oder ist fast ein kleiner Beweis dazu, alle lachen über die amerikanischen Zahlungsverkehre und wie hinterwäldlerisch das der ja ist. Ja. Teilweise stimmt das, aber sie haben Kreditkarten, die funktionieren, und sie haben Stablecoin. Also sie haben uns eigentlich überholt technologisch. Wir sind immer noch auf Kupferdrähten und sie springen schon mit Mobilfunk herum. Also ist vielleicht ein bisschen weit hergeholtes Beispiel. Aber ja, so in etwa. Stablecoins, ich finde, Stablecoins sind eine private Initiative und das finde ich gut. Es gibt auch weitere Initiativen wie diese tokenisierten Konten von der CMBT, ich habe jetzt den Namen vergessen. Ja, ja, also ich sehe, dass das schon kommt. Also das Ganze wird tokenisiert, das Ganze wird noch schneller gehen. Diese das Clearing and Settlement findet dann, ich sage jetzt das, das nächste Buzzword sage ich jetzt auch noch, das findet dann, ist ein Atomic Settlement statt. Also eben, dass das instant passiert mittels diesen Stablecoins. Und dann geht einfach alles noch viel schneller und ist vielleicht auch noch fraud-anfälliger, vielleicht. Aber vielleicht finden wir ja auch dank AI und dank zukünftigen Werkzeugen, die wir da haben, auch wieder Sachen, bei denen wir diesen ganzen Fraud auch bekämpfen und umgehen können. Also es wird, wenn der Regulator den Markt zulässt, sich zu entwickeln, werden wir uns entwickeln und zwar sehr, sehr schnell. Wir werden auf diese tokenisierten Geschichten raufgehen, im Wertpapierbereich, im Zwangsverkehrbereich. Das wird sich, glaube ich, in diesem Bereich entwickeln.
Ja, das sehe ich es aber auch so, da ist die Technik einfach so dermaßen überlegen, vor allen Dingen jetzt dann auch, wenn wir das dann nachher auch wirklich dezentralisiert abwickeln können und so weiter. Da gibt es einfach sehr, sehr viele Vorteile. So, lieber Oskar, dann vielen Dank für deine Zeit, für deine Gedanken, für das Teilen auch der Insights rund um Incentage und eure Lösung. Und von daher nochmal der Aufruf an alle Zuhörer, wenn ihr Feedback, wenn ihr auch Wünsche habt, was Gäste angeht, wenn ihr Wünsche an Themen habt und so weiter, lasst uns das gerne wissen. Wir nehmen das gerne mit auf und berücksichtigen uns. Und an dieser Stelle nochmal danke an dich, Oskar, für deine Zeit.
Ich danke dir, Björn.